Es sollte das Rennen der großen Wende werden, wurde es aber am Ende dann doch nicht. Warum nicht? Das erörtern wir in der neuen Ausgabe von Pitcast. Und damit herzlich willkommen zum Ravenol Racing Roundup einer ganz besonderen Woche. Inga Schracke als Formel-1-Reporterin war hautnah mit dabei und hat ganz genau hingeschaut, warum dann am Ende doch alles anders gekommen ist, als die großen Hoffnungsträger sich das ausgemalt haben. Barcelona sollte dank neuer technischer Direktiven, dank einer Bahn, auf der man überholen kann und die dem Red Bull besser liegen sollte, all deswegen hätte Barcelona eigentlich ein spannendes Rennen werden sollen, zumindest eines, in dem die McLaren-Dominanz gebrochen werden könnte von Max Verstappen. Am Ende, Inga, kam es dann allerdings doch ganz und gar anders. McLaren hat einmal mehr das Rennen dominiert, hat einmal mehr gezeigt, wo der Hammer hängt, und Max Verstappen hat sich ziemlich weit hinten einreihen müssen. Warum hat denn alles nicht so funktioniert, wie die Formel-1-Mächtigen sich das erhofft haben?
Also zum einen sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich fand, es war ein mega spannendes Rennen. Es gab Überholmanöver, es gab Action auf der Strecke, gleich schon beim Start. Da ging es richtig zur Sache. Und ich finde, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich habe auch Fußball geguckt die Tage aufgrund deiner Hinweise.
Ich
Ja,
muss.
ein Fußballspiel ist auch nicht immer Action auf dem Platz. Aber was wir bei der Formel 1 haben, und das bringt für mich, weil ich auch einen Live-Ticker schreibe, und während diesem Live-Ticker höre ich immer den Boxenfunk auch. Und dieses Hin und Her. Und das bringt für mich nochmal extra Spannung rein. Und davon war an diesem Barcelona Grand Prix jede Menge drin. Das ging hin und her. Denn der eine hat gejammert, der andere hat geschimpft, Max Verstappen. Der nächste hat sich beschwert, George Russell. Also das ist schon, ich fand diesen Barcelona Grand Prix richtig spannend, und jeder von meinen Freunden und Bekannten, die auch Formel 1 Fans sind und gar nichts sonst mit der Formel 1 zu tun haben, die fanden den richtig, richtig gut. Das Ergebnis, okay, das Ergebnis war Piastri, Norris, Leclerc auf dem Podium. Ja, es hätte aber auch anders kommen können. Wäre, hätte Fahrradkette, wie Sebastian Vettel immer sagt, wäre nicht in allerletzter, naja, nicht allerletzter Runde, aber doch gegen Schluss der Mercedes des Kimi Antonelli nicht kaputt gegangen und hätte nicht ein Safety Car verursacht.
Ja, natürlich, das Rennen war spannend. Das will ich damit auch nicht in Abrede gestellt haben. Es war taktisch sehr vielschichtig, hatte sehr viele Handlungsstränge, die man verfolgen konnte, die man natürlich auch verfolgen können muss, so wie du es gemacht hast. Und deswegen wirst du sie uns auch hoffentlich gleich alle erklären. Trotzdem aber gab es eben am Ende das erwartete Resultat. McLaren vor allen anderen. Und da hatten ja alle gesagt, das muss jetzt aber anders werden. Erstens wegen dieser technischen Direktive, wo also die Biegsamkeit der Frontflügel stark eingeschränkt worden ist. Angeblich hat der große Vorteil, den McLaren gehabt hat, hat nichts gefruchtet, ganz offensichtlich. Die McLaren waren immer noch zumindest so schnell, dass sie den Takt des Rennens dominieren angeben konnten und den Taktstock schwingen konnten. Und dann haben alle gesagt, ja, die Strecke liegt aber dem Red Bull tendenziell eher als die vorherigen. Ja, der Red Bull war näher dran. Nein, er war nicht nah genug dran, um aus eigener Kraft die McLaren richtig ernsthaft gefährden zu können. Der Red Bull heißt, es gibt sowieso nur einen Max Verstappen, den anderen kann man nach wie vor vernachlässigen, den kann man eigentlich genauso gut auch stehen lassen, um Benzin zu sparen und nachhaltiger zu werden. Aber selbst der eine mit dem Superstar Max Verstappen war halt nicht imstande, wirklich richtig die McLaren zu piesacken. Und da ist nochmal die alles entscheidende Frage zu Beginn. Haben wir jetzt also gelernt, es sind doch nicht diese biegsamen Flügel, die McLaren so überlegen machen?
Erstmal ganz kurz muss ich die Ehre von Yuki Tsunoda retten, die du hier jetzt so nicht so ganz so positiv siehst. Ich sehe es positiv. Immerhin, wenn ich mich richtig erinnere, ist der doch aus der Boxengasse gestartet und kam dann immerhin auf Platz 13,
Ja,
was nicht
das
so
ist ja
ganz
toll.
einfach ist bei diesem. Bitte?
Das ist ja toll, 13. in dem
Was
Auto, in dem der andere Weltmeister werden will.
bei diesem mega engen Feld nicht ganz so leicht ist. Nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, das hätte besser sein können. Dann Was war das nächste? Ach, die biegsamen Flügel. Ja, da hatte sich, glaube ich, vor allem Red Bull, ich habe ja mehrfach mit Dr. Marco gesprochen gehabt, ich glaube, da hatte sich Red Bull mehr erhofft. Also sprich, wir haben mehr vermutet, dass McLaren sich davon einen Vorteil geholt hat. Jetzt war es aber so, die Tatsache, dass das in Barcelona geprüft wird, wurde ja vor Monaten schon gesagt. Das heißt, ein cleveres McLaren-Team und andere auch, hatte natürlich die Möglichkeit, über Monate hin so zu entwickeln, dass sie nicht zu viel Performance und Speed verlieren und trotzdem dann regelkonform mit ihrem dann eben weniger biegsamen Flügel sind. Und das haben auch einige sehr offen so gesagt. Also auch einige, die wohl solche Flügel hatten, die dann gesagt haben, ja, aber wir konnten uns ja darauf einstellen. Ich nenne jetzt keine Namen.
Doch, nenn mal, weil das ist ja genau
Nein,
das
nein, nein,
Interessante.
nein. Sachen, die ich im Vertrauen gesagt bekomme, die
Gut,
kann ich hier nicht namentlich.
alles klar, wenn es vertraulich war, dann natürlich nicht. Das ist klar, das fällt dann unter Informantenschutz, logisch. Das würde ich genauso handhaben. Allerdings trotzdem muss man sagen, viel Gerede im Vorfeld, viel mediales Gerede möchte ich dazu sagen im Vorfeld. Und das wird dann immer, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo man im Internet eher kurz schreibt, als sich die Mühe gibt, lang zu schreiben. Und zu recherchieren und, ich will nicht sagen zu recherchieren, aber es zumindest auszuformulieren, wird das dann gerne halt runtergebrochen auf ein Bruchteil. Und jetzt muss aber das Ei des Kolumbus sein. Und ich glaube, das haben wir in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon widerlegt, dass es dieses eine Ei des Kolumbus gibt bei einem Formel-1-Auto. Da ist ja die Cover-Story, ihr seht es hinter mir an der Wand hängen, wenn ihr uns über YouTube schaut und nicht als Podcast hört. Da wird sehr genau erörtert, dass ein Formel-1-Auto eben immer die Summe mehrerer Bauteile ist und, wie ich da im Vorspann so hochtrabend geschrieben habe, ein holistischer Ansatz, ein holistisches Gesamtkunstwerk quasi, also wo alles eins ins andere greifen muss. Da sind natürlich diese biegsamen Flügel ein elementarer Bestandteil in diesem holistischen Ansatz, aber es gibt eben ganz entscheidend das, was man nicht sieht von außen, die Mechanik des Fahrwerks, die beim McLaren völlig anders funktioniert als zum Beispiel beim Red Bull oder auch beim Ferrari. Da geht es um das Einhalten der Bodenfreiheit, das über mechanische Interlinkfedern und Fahrwerksteile miteinander verbunden ist und sichergestellt wird. Das steht da in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk genau drin. Habe ich sonst, Eigenlob stinkt, aber habe ich sonst noch nirgendwo so gelesen. Drum also glaube ich, dass das viel mehr von dem erklärt, was jetzt dort im Wagen gelassen worden ist. Und dabei belassen wir es dann auch, weil das ist ein Thema, das wirklich technisch komplex ist und das muss man lesen, wahrscheinlich auch zweimal lesen, um es wirklich komplett zu durchschauen. Aber eben der McLaren hat neben dem biegsamen Flügel den großen, großen Vorteil auf der mechanischen Seite, dass er eben eine Plattform hat, die funktioniert, eine Plattform hat, die die Reifen anders, besser rannimmt, besser managen lässt als beim Red Bull oder beim Ferrari, über dessen Trauerspiel wir sicherlich noch separat reden müssen. Und deswegen hat es gerade in Barcelona so gut funktioniert, denn auch das ist klar, Barcelona ist eine Strecke, die ist anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick aussieht. Die wirkt immer sehr, sehr langweilig, sehr schmucklos, ein altes, abgewracktes Ding irgendwo im Industriegebiet, so ist es. Aber sie ist halt aufgrund des Layouts sehr schwierig. Und wer noch die alte Formel 1 kennt, Inga, mit Testfahrten noch und nöcher, der weiß, dass gerade in Barcelona immer getestet worden ist, weil das eben eine solch selektive Bahn ist.
Absolut, auch wenn dann der eine oder andere unerwartete Seitenrücken oder Vorderwind dann das die ganzen Testergebnisse wieder ein bisschen durcheinander gebracht hat. Aber ja, absolut. Ich muss mal ganz kurz aufgreifen, was du gesagt hast. Holistisch, also für mich der Holistiker der Formel 1, wenn man es denn so sagen will, ist Adrian Newey und der ist eben nicht mehr bei Red Bull. Vielleicht fehlt bei Red Bull dieser holistische Ansatz inzwischen. Und vielleicht ist genau das das, was sie bräuchten. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich bei Red Bull anheuern und würde es ihnen sagen. Und die würden mir bestimmt ein bisschen von ihrem Budget, Cap reduzierten Budget abgeben, wenn ich ihnen das mitteilen könnte. Also die sagen auch selber, Dr. Marco sagt, ja, wir müssen in der Quali näher ran. Und ich meine, das ist das. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also wir hatten spannende Rennen. Wir hatten mega spannende Rennen. Aber Melbourne, Norris, Pole, Norris, Sieg. Shanghai, Piastri, Pole, Piastri, Sieg. Suzuka, Verstappen, Sieg, Pole, Sieg. Bahrain, Piastri, Pole, Sieg. Dann kommen wir zu Saudi, Verstappen, Pole, Piastri, Sieg. Miami, Verstappen, Pole, Piastri, Sieg. Imola, Piastri, Pole, Verstappen, Sieg. Dann Monaco und Barcelona, jeweils Norris, Pole, beziehungsweise Piastri, Pole und Sieg. Also es zeichnet sich ab, Die Quali ist das Rennen. Deswegen fand ich das gar nicht wie sagt man denn schon? Nicht unwegsam. Na, hilf mir mit dem Wort.
Ja, meinst du vielleicht unerwartet?
Weit
Ich weiß ja nicht, was
hergeholt.
du denkst.
So weit hergeholt, dass George Russell in Monaco sagte: Mensch, warum fahren wir in Monaco nicht am Sonntag auch eine Quali?
Da kann ich jetzt nur sagen, dann empfehle ich unser zweites Projekt der Pitwalk Collection, nämlich die Internetseite bahndienst.com. Da ist nämlich Speedway ein Thema, Motorradrennen im Oval ohne Bremsen. Da wird eine Quali gefahren am Nachmittag und ein Rennen am Abend. Und das Ergebnis von einem ist völlig anders als das andere, weil dieser Sport komplett unvorhersehbar ist. Und so ein bisschen im Vergleich Fußball, Formel 1, Handball, Speedway, muss man sagen, da ist halt deutlich mehr Action geboten, deutlich mehr Unwägbarkeit, auch deutlich mehr Nahbarkeit und deutlich mehr Burschikosität, wollen wir mal sagen, Draufgängertum, ein bisschen Rowdytum ist auch mit dabei. Das allerdings,
Du meinst, da sind die wahren Gladiatoren
da
abgebildet.
sind die wahren Gladiatoren, richtig. Das sehe ich im Vergleich Fußball, Handball, sehe ich das eindeutig so, dass sie im Handball sind und nicht im Fußball. Und ich sehe es eben im Motorsport so, dass sie im Speedway-Sport oder auch auf der Langbahn oder im Eisspeedway zu verorten sind. Darum haben wir ja auch dieses Projekt bahndienst.com gegründet in diesem März. Und da haben wir jetzt gleich, deswegen der kurze Abschweif, ein echtes Highlight vor der Brust am Pfingstsonntag, nämlich bei uns auf der Heimbahn quasi von Pitwalk und von bahndienst.com im Motodrom Halbemond in Norden in Ostfriesland bei mir um die Ecke. Da gibt es den großen Störtebeker Superpokal. Wer also noch nichts vorhat an diesem Wochenende, wo ja sonst nichts an Spitzenmotorsport ansteht, dem sei dringend die Reise an die Nordseeküste empfohlen. Pfingstsonntag Nachmittag ins Motodrom Halbemond, Speedway vom Allerfeinsten. Im Zweifel schaut noch mal auf bahndienst.com nach. Da könnt ihr nachlesen, worum es da geht, wo das Rennen eigentlich stattfindet, wie man da hinkommt, was man da alles sonst noch machen kann, das haben wir da aufgearbeitet. Aber das sei nur als Einschub kurz.
Ich würde sofort kommen, wenn du nicht am anderen Ende der Republik wärst, verglichen zu mir. Ich schaue auf immer noch leicht schneebedeckte Berge daheim.
Ja, bei uns regnet es momentan, aber das soll besser werden bis zum Rennen, sodass also tatsächlich einem schönen Pfingstausflug ins Motodrom Halbemond zum Speedway nichts im Wege
Schön.
steht. Ich wollte das nur noch schnell einschieben, weil ich in der Einleitung gesagt habe, es ist ein außergewöhnliches Wochenende und dann natürlich prompt vergessen habe, aufzufangen, warum das ein außergewöhnliches Wochenende ist. Das ist es nämlich, weil ich der Ansicht bin, wir sollten uns alle im Motodrom Halbemond am Sonntagnachmittag treffen. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Damit allerdings jetzt zurück zum Kernthema von diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, nämlich Formel 1. Es gab den Sieg von Oscar Piastri. Es gibt das Hin und Her ja momentan. Norris Monaco, jetzt wieder Piastri. Kann man jetzt sagen, wer von den beiden der Bessere ist? In wessen Richtung das WM-Pendel ausschwenkt, Inga? Oder ist es immer noch ein Hin und Her zwischen den beiden McLaren-Fahrern? Und je nachdem, was der eine gefrühstückt hat, ist mal der eine, mal der andere schneller.
Also erstmal komme ich noch mal ganz kurz auf dein Speedway zurück. Halt doch mal die Augen auf, ob du nicht vielleicht auch bei so einem Gladiatorenrennen vielleicht Franz Herrmann findest.
Wenn er noch in Holland wohnen würde, wäre das gar nicht so weit weg von uns. Das stimmt schon.
Max Verstappen, der ja
Ja.
doch ganz gerne andere Sachen fährt. Und das ist eine ganz super elegante Überleitung von George Russell. Beschuldigt, wo ich glaube, es war George Russell,
Also,
beschuldigt wurde,
noch ganz kurz eingeworfen:
vielleicht.
Holländer gibt es genug im Starterfeld am Samstag, am Sonntagnachmittag.
Na,
Drei oder vier
es
Stück.
kommt er
Also,
ja doch, der
ja.
Max Verstappen. Also auf jeden Fall wurde er in Barcelona beschuldigt, ich glaube, es war George Russell, dass er vielleicht am Ende des Rennens das Rennen mit einem Sim-Race verwechselt hat. Lando Norris hat im Cooldown-Room etwas gesagt, was er später vor dem Mikrofon nicht wiederholen wollte, weswegen ich davon ausgehe, dass er vielleicht, und das finde ich schon echt heftig, die sind da in diesem Cooldown-Room, um sich von diesem Adrenalin geschobenen Rennen ein bisschen runterzukühlen, also zu beruhigen, ja. Und da hält die Kamera drauf und da ist das Mikro voll drin. Das heißt, die sind auch da und ich glaube, es gibt wenige Sportarten, wo das so ist. In dieser intimen Atmosphäre, die ja eigentlich wirklich intim ist, sein sollte auch, auch noch mit Mikro. Und da sagte Lando Norris, als er den Move von Max Verstappen gegen George Russell am Rennende sah: Oh, ich habe das auch schon gemacht. In Mario Kart. ja, das wollte er später nicht wiederholen, aber genau. Das die Kontroverse am Rennen Ende des Rennens. Aber bevor wir darauf eingehen, weil dann haben wir eine Weile diskutieren, denke ich habe auch hier die Strafpunkte von Max Verstappen, was wann passiert oder wann er Strafpunkte bekommen hat, mit dem Hinweis, dass er eben aufpassen muss, weil er sonst tatsächlich dieses Jahr gesperrt werden könnte. Also muss vor allem übernächste Woche in Kanada muss er aufpassen. Genau.
Montreal.
Und wer wann was bei dem McLaren-Fahrer gefrühstückt hat, ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist. Also was mir echt auffällt, ist, dass dieser Piastri mit seiner Nervenstärke richtig gut durchzieht, dass aber Lando Norris in Barcelona zumindest nicht unstark war. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Start anschauen, da hat Lando halt leider wieder einen Fehler gemacht. Also Piastri kam gut weg. Ich gucke gerade in meine Rennnotizen, deswegen schaue ich so nach unten. Piastri kam vorne gut weg. Null Probleme. Verstappen attackiert, war neben Norris, ging mit der Nase vorne in die erste Kurve. Wir erinnern uns, in Barcelona ist der Weg zur ersten Kurve sehr lang. Norris hat mal wieder verpennt und Verstappen ging vorbei. Das Desaster bei Ferrari, das war auch schon angesprochen. Aber in dem Fall hat Leclerc Plätze gut gemacht beim Start, von 7 auf 5. Russell dagegen ist abgerutscht. Und dann möchte ich, bevor wir auf die anderen noch eingehen, wenn ich bitte, bitte darf, Beifall für den Hulk, Nico Hülkenberg, super starke Leistung. Die Upgrades bei Sauber haben geholfen. Der hat schon beim Start 5 Plätze gut gemacht.
Die Frage ist jetzt, ist das ein Muster? Erstens, dass Sauber tatsächlich an die Spitze, also in die Spitze, in die erweiterte Spitzengruppe vordringen kann oder ins vordere Mittelfeld vordringen kann, um es präzise zu formulieren. Und zweitens, um deinen ganzen Informationsschwall aufzugreifen, das ist auch ein
Sorry.
Muster. Es ist auch ein Muster, dass Piastri der kompromisslosere, der nervenstärkere, vielleicht auch der unbeeindruckbarere ist als Lando Norris.
Mit wem willst du anfangen? McLaren oder den grünen Saubers?
Das ist wiederum deinem Informationsschwall geschuldet.
Ja, mehr Kulpa, Entschuldigung. Unterbrich mich einfach nächstes Mal. Also sauber, denke ich, können wir kürzer abhandeln. Ich denke, die Upgrades haben definitiv gefruchtet. Das sagt auch Jonathan Wheatley, mein sehr guter Kumpel noch aus den Benetton-Tagen, der jetzt da Teamchef ist. Der sagt, so geht's weiter, so kann es weitergehen. Auch der Hulk war sehr happy mit den Upgrades und auch Bortoleto am Ende auf Platz 12. Das hätte, wenn noch was passiert wäre, sogar vielleicht auch noch Punkte geben, wo seine ersten Punkte oder seine ersten Punkte geben können. Also bei Sauber bin ich jetzt mal sehr optimistisch, muss ich sagen.
Gut, und das Thema Norris und was ist der Ralf Schumacher? Das Thema Norris und Piastri, Nervenstärke, Ruchlosigkeit.
Ja, also ich habe mir mal angehört, was Nico Rosberg gesagt hat. Und ich muss sagen, der sagt viele gute Sachen dieser Tage. Ist ja bei den Engländern, bei den Italienern, bei den Deutschen, bei diversen Fernsehstationen Experte. Und der hat tatsächlich gesagt, dass er auch dem Lando Norris, ich glaube, eine E-Mail geschrieben hat, mit Tipps. Und er hat gesagt, er hat in jedem Jahr, aber am meisten in dem Jahr, als er dann die WM gewonnen hat, sehr intensiv, ich glaube teilweise zweimal die Woche oder was, mit Mentaltrainern gearbeitet. Und er hat dann wirklich über den Äther eine Nachricht an den Lando gegeben, hat gesagt, Lando, es ist toll, dass du dich öffnest. Es ist toll, dass du zeigst, dass du auch nur ein Mensch bist mit Problemen, mit auch mal, der Lando sagt ja selber, die haben ja auch dieses Mental Health und so, mit Zweifeln, mit Selbstzweifeln. Aber, und das stimmt, je öfterst du das sagst, ob zu dir oder zu anderen, umso eher manifestierst du das. Du tust was hier da oben mit, was nicht unbedingt so direkt ist, aber es passiert. Und du, ich sage mal andersrum, weg von Nico Rosberg, ich bin mir ganz sicher, dass der Oscar Piastri nicht sagt, oh, ich fühle mich nicht gut oder ach ja, ich habe Selbstzweifel. Sondern ich glaube, vielleicht bin ich falsch, aber ich glaube, dass der Australier jeden Morgen aufsteht, sich vor den Spiegel stellt und sagt, ich bin der Größte.
Ja, das glaube ich auch. Ja, es ist natürlich eine typische australische Eigenschaft, nicht zu sagen, dass sie sich alle überschätzen, aber dass sie natürlich schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet sind und auch mit einer gewissen Coolheit und Distanz auf alles, was da von außen als Druck auf sie einprasseln kann. Ich kenne jetzt wiederum Thema Bahndienst.com aus dem Speedway-Sport sehr, sehr viele Australier. Ich bin auch mit Mark Webber, der auch Speedway-Fan ist, sehr, sehr gut bekannt gewesen. Die haben alle nicht darunter zu leiden, dass sie sich selbst in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Selbst wenn man im Falle Mark Webbers ganz klar gesehen hat damals, der war deutlich langsamer als Sebastian Vettel, ohne irgendwas darüber zu urteilen, ohne da irgendwie jetzt was darüber zu sagen, warum es so war. Aber es war ganz klar, Mark Webber war der langsamere Fahrer als Sebastian Vettel. Das hat den gar nicht interessiert. Er hat sich tatsächlich immer für den besseren Fahrer als Sebastian Vettel gehalten. Das ist ein typisch, erstens ein typisch Sportlermuster natürlich, aber dann für die Australier nochmal ganz besonders ausgeprägt. Gibt es gerade auch, wie gesagt, Bahndienst.com im Thema Speedway, wo Australier in der Weltspitze mitfahren, sehr, sehr häufig. Und wo du gerade das Thema Sportpsychologen ansprichst, auch da sei noch mal wieder kurz das Thema Speedway mir erlaubt, ins Felde zu führen, denn das ist gerade dort ein Thema von zwei Namen, die dir wahrscheinlich nichts sagen werden. Die beiden besten deutschen Speedway-Fahrer, Kai Hockenbeck auf der einen Seite und Norik Blödorn auf der anderen Seite. Die haben sich beide sportpsychologische Hilfe geholt, der eine schon letztes Jahr, der andere diesen Winter. Aber, und das ist das Interessante, die sind andere Wege gegangen. Der eine, Blödorn aus Schleswig-Holstein, ist gerade mal 21, der hat einen Sportpsychologen, der sich ganz speziell auf das Thema Motorsport spezialisiert hat. Der also mit einschätzen kann auch, es gibt die Rolle des Autos, des Motorrades, der Technik, die du nicht beeinflussen kannst. Wenn das Auto nichts taugt, dann ist es halt so. Da kann der Fahrer jetzt weder mental noch sonst irgendwas dran machen. Und der andere, Kai Hockenbeck, hat sich einen aus Quakenbrück genommen, der quasi ein Allgemein-Sportpsychologe ist, der auch Basketball und was weiß ich alles betreut. Das heißt, die Art und Weise, wie ein Sportpsychologe mit dem Fachgebiet, mit dem Fachwissen um den Einfluss der Technik im Motorsport daran geht, ist, das sieht man an diesen Beispielen, wer hinter die Kulissen schauen kann, sehr, sehr deutlich, ist nochmal was ganz anderes. Es reicht also nicht, irgendeinen Sportpsychologen zu nehmen, so gut er sein möge, als Psychologe, als sich in den Kopf anderer hineindenkender. Der muss auch imstande sein, den Einfluss der Technik zumindest zu realisieren und auch mit begreifbar zu machen, dass es eben auch manchmal Situationen gibt, wo du als Fahrer schlicht und ergreifend machtlos bist und wo dann der Sportpsychologe dir aber beibringt zu sagen, das musst du jetzt so akzeptieren. Und da musst du halt sehen, dass du realisierst, was kannst du, übertrieben gesagt, mit diesem Schrottkarren jetzt maximal rausholen. Wenn der Schrottkarren nun mal nicht besser ist als Platz 13, dann musst du unter Umständen dir einreden, dass du Platz 13 genauso feierst, als wenn du gewonnen hättest, anstatt dich davon runterreißen zu lassen, dass du eben nur 13. geworden bist.
Eine gute Freundin von mir, Marina Kielmann, der Name sagt dir bestimmt noch was,
Ja.
aus ihren Eiskunstlaufzeiten,
Eiskunstlauf,
sehr
ja.
erfolgreich. Die hat sich tatsächlich unter anderem von dem Mentaltrainer eines sehr bekannten deutschen Formel-1-Piloten, ehemaligen, mit ausbilden lassen. Und die trainiert, also sie ist Trainerin im Eiskunstlauf und auch Mentaltrainerin. Und die würde so eine Schrottkarre dann wahrscheinlich Lerngeschenk nennen. Und ich finde dieses Wort Lerngeschenk ganz toll. In dem Fall würde ich sagen, Lando, sieh mal den Oscar als dein Lerngeschenk, an dem du wachsen kannst und
Ja.
musst.
Das ist eben die große Kunst, zu sagen, was kann der Sportpsychologe den Leuten sagen und was können die dann für sich verarbeiten und mit ihrem eigenen Sportler-Ehrgeiz, sich selbst für den Besten zu erachten, dann in Einklang bringen und zu sagen, okay, da bin ich vielleicht mit übersteigertem Ehrgeiz gesegnet. Da muss ich mich zurücknehmen. Da muss ich auch mal sagen, mit den Mitteln, die ich habe, habe ich doch schon mehr erreicht, als eigentlich zu erwarten stand. Also muss man jetzt den nächsten Schritt abwarten.
Ich bin gespannt, was der Sportpsychologe dem Max Verstappen nach diesem Rennen gesagt hat. Jedenfalls
Er
habe
hat
ich.
wahrscheinlich einen Schlag an den Hals von Max Verstappen gekriegt und ist gegangen.
Nein, nein, nein. Max zeigte sich einsichtig und das finde ich echt stark. Ich kann aber auch seine Reaktion verstehen.
Ja,
Das
natürlich.
war, wie der Engländer sagt, Red Mist. Und auch das ist menschlich. Und das zeigt eben, sitzen keine Roboter im Auto. Für mich hat es den Max sympathisch gemacht. Ob er nach dieser Aktion auch noch zum Mann des Rennens gewählt worden wäre, das weiß ich nicht, denn die Wahl war, glaube ich, vorher abgeschlossen. Bis dahin war er Mann des Rennens, auch für mich. Der hat das Unmögliche möglich gemacht. Und ich habe vor dem Rennen auch mit meiner guten Freundin Ruth Bascom gesprochen. Die Ruth war ja Strategieingenieurin bei Sauber. Und die hat mir gesagt, manchmal, und gerade in Barcelona, ist mehr besser. Sprich, mehr Boxenstopps können einen nach vorne bringen. Und das hat ja Sauber exerziert mit diesen Nee, nochmal wechseln, nochmal wechseln. Selbst McLaren war völlig verwirrt. Ja, der Oscar gab zu. Wieso sind die so oft reingekommen? Da habe ich überhaupt nicht verstanden. Und es hat den Max eigentlich das Podium gesichert, bis dann eben Antonelli ausschied, das Safety Car kam. Und da hat der Oscar sehr cool auf einmal nochmal alle eingebremst. Da hat es fast gekracht zwischen Norris und Verstappen. Und da war, bin ich sicher, da ist so der Red Mist im Helm des Max Verstappen eh schon hochgestiegen. Dann war noch das Gerangel mit dem Russell. Dann das Team, das in vorauseilendem Gehorsam zu Max sagte, du musst dem Russell den Platz zurückgeben, was übrigens die Rennleitung später sagte, hätten wir nie gesagt. Für uns war das okay, der hätte ihn nicht zurückgeben müssen. Dann hat er den so quasi angedeutet vorbeigelassen und hat dann Gas gegeben und ist dem Russell in die Karre gefahren. Ich fühle mich ein bisschen vielleicht an 1997 Jerez erinnert. Du warst
Ja.
dabei, Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve. Nicht
Ich war
ganz so
mal bei,
schlimm, aber
ja.
ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Also, sie sind beide weitergefahren, aber der Max bekam dafür dann 10 Sekunden Strafe. Und es war natürlich echt dumm, dass er das gemacht hat, weil sonst wäre er Vierter oder Fünfter geworden, je nachdem, wie er sich mit dem Russell arrangiert hätte. Und so wurde er Zehnter. Und das hat ihn und das Team wichtige, wertvolle Punkte gekostet und ihm Strafpunkte gegeben.
Sagen, ich wollte gerade sagen, das erhöht natürlich jetzt latent die Gefahr, dass der mal kurz eine Rotsperre absitzen muss, um in der Fußballersprache zu bleiben. Klar, es war eindeutig eine Kurzschlussreaktion, eindeutig die Schuld bei Max Verstappen, eindeutig völlig unnütz, völlig unsportlich mit allem, was dazugehört. Man kann auch sagen, unprofessionell, dass er da so ausgetickt ist, natürlich, aber es zeigt, wie du richtig sagst, es sind eben in solchen Extremsituationen dann auch Sportler mit Emotionen, denen auch schon mal die Sicherung durchbrennen darf. Also wenn man es bei Oliver Kahn dann früher auch erstens toleriert, zweitens natürlich zu Recht verurteilt hat, dann darf ein Max Verstappen, dann darf es übrigens jedem anderen Formel-1-Fahrer natürlich genauso passieren. Es sollte nicht, in einer idealen Welt passiert sowas nicht, aber zum Sport gehört es eben auch mit dazu, dass hin und wieder mal eine Sicherung durchbrennt oder rausfliegt und dass da mal einer entgleist, so wie es Verstappen jetzt hier gemacht hat. Er hat natürlich auch erst einmal gesagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich weiß überhaupt nicht, was ihr alle habt, hat dann aber danach, am Tag danach, sich öffentlich entschuldigt und hat gesagt, so, war doch wohl nicht ganz das Gelbe vom Ei, was ich da gemacht habe und tut mir leid, war ein Foul, soll nicht wieder vorkommen. Muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man in so einem Rennauto drin sitzt, ich habe selbst aus der Insider-Perspektive schon mehrfach gemacht, nicht Formel 1, aber andere Rennautos zu fahren. Du hast alle Hände voll zu tun, selbst als Formel 1-Fahrer, der das sein Leben lang macht. Du hast ein sehr eingeschränktes Sichtfeld und damit auch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung dessen, was um dich herum passiert. Für Max Verstappen war das mit Sicherheit in der Situation richtig, was er gemacht hat. In der Situation, in dem Moment. Weil der hat sich geärgert, der hat gewusst, der kann vielleicht mal zurückkeilen, aber ganz so schlimm hätte es nicht kommen sollen und hat dann erst einmal für sich entschlossen, das war super gelöst. Hat sich das und es kommt
Auch.
erst dann, wenn man sich das Ganze im Fernsehen noch einmal anschaut, merkt man als Rennfahrer selbst, aha, war vielleicht doch der andere an einer anderen Position, als ich das in meiner Perspektive wahrgenommen habe. Und ich habe da mich auch denkbar dämlich angestellt. Und das ist Max Verstappen, glaube ich, genau passiert. Er hat in dem Moment natürlich gewusst, dass er ihm jetzt einen verpassten Ellbogencheck gibt oder vielleicht sogar einen Bodycheck. Aber hat dann irgendwie gedacht, so schlimm ist es dann doch nicht, wie es dann am Ende in der Wiederholung von draußen aufs eigene Tun draufgeschaut letztlich sich herauskristallisiert hat.
Also ich stelle mir zwei Fragen bei dieser Situation. Erstens, hat unbewusst George Russell vielleicht doch ein bisschen recht, denn der Max fährt sehr viel Sim Racing und beim Sim Racing kannst du solche Aktionen natürlich machen. Das heißt, je öfter du das machst, da sind wir wieder bei dem Manifestieren, was der Nico Rosberg angesprochen hat, je öfter du Sim Racing fährst und das für dich vielleicht normal wird, gibt ja auch Studien, dass diese ganzen Schießspiele für Kinder nicht gut sind, weil sie dann irgendwie denken, das ist normal, das dahingestellt. Also inwieweit hat dieses Sim Racing unterbewusst bei Max da vielleicht was gemacht, was seine Hemmschwelle reduziert hat, sagen wir es mal so. Und ich stelle mir die Frage, fehlt mein guter Kumpel Jonathan Wigley bei Red Bull? Denn der kennt das Regelwerk ein- und auswendig, in- und auswendig. Ich glaube, wenn du den Jonathan nachts um 4 Uhr weckst und fragst, was steht auf Seite 375, rattert der dir die ganze Seite runter. Und ich merke, ich bemerke aktuell bei den Teams dieses vorauseilende Gehorsam, hoffentlich kriegen wir keine Strafe, weil wir ja gerade im letzten Jahr sehr voreilige, sehr viele, sehr teilweise nicht gerechtfertigte Strafen auch bekommen haben, dass die sagen, aha, bevor wir eine 10-Sekunden-Strafe kriegen, lass den mal wieder vorbei, bevor die Rennleitung irgendwas sagt. Und in dem Fall war es Unsinn. Dann war auch noch vielleicht Unsinn, diese harten Reifen aufzuziehen. Ich bin kein Stratege, kein Reifeningenieur, aber stellt sich mir die Frage, hätte man den Max nicht vielleicht besser auf diesen gar nicht so alten Softs draußen gelassen? Ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, aber die waren neuer als die von den anderen. Während die anderen während des Safety Cars reinkamen, wenn die harten Reifen, das wussten alle, die sind Käse auf dieser Strecke.
Ja, es war eine klare taktische Fehlentscheidung von Red Bull. Klar, sowas passiert alle Nase lang. Meist passiert es Ferrari. Jetzt ist es Red Bull, hat auch mal passiert. Und die anderen Einwände finde ich sehr gut, die du gesagt hast. Sowohl das Sim-Racing-Thema, ich habe das Zitat von Russell gar nicht mitbekommen, aber richtig, ja. Vor allen Dingen der Vergleich mit diesen Ballerspielen oder Messerspielen, was auch immer, wo man halt als Kind suggeriert bekommt, kannst den ruhig abknallen, kannst den ruhig einen Stich verpassen, der steht sowieso wieder auf. Tut er natürlich im wahren Leben dann im Zweifel nicht oder nur sehr viel später, wenn er Glück gehabt hat. Und klar, das ist im Sim-Racing, du verinnerlichst natürlich das auch. Ich bin auch schon in diesen Simulatoren gefahren, bei Porsche den 919 mal. Das ist eigentlich schon ein großes Spielzeug. Und wenn du damit irgendwo über den Randstein rumpelst, wo normalerweise die Aufhängung ab wäre, so wie es mir in Silverstone in dem Simulator passiert ist, da wird halt auf Stopp gedrückt, dann stehst du und kannst weiterfahren danach. Das macht es natürlich sehr viel einfacher, den Umgang mit diesen Autos vielleicht auch ein bisschen zu simplifizieren und auch ein bisschen zu trivialisieren am Ende. Und das ist sicherlich auch was, was da passiert ist. Und da hat George Russell sicher recht.
Ja, wobei er es, glaube ich, gar nicht so hintergründig gesagt hat, wie ich es gemeint habe oder wir beide es jetzt meinen, sondern er hat das so flapsig dahin gesagt, aber manchmal steckt ja in so einer Flapsigkeit auch was drin. Was auch sehr flapsig war, die beiden werden, glaube ich, nicht mehr beste Freunde, war der George Russell hat auch gesagt, ja, also der Max, ne, der ist ja Vorbild, auch für Kinder, der darf sich doch so nicht verhalten. Max daraufhin angesprochen, ich bringe dem George nächstes Mal ein Taschentuch mit.
Ja, das war wieder gut, denn dieses Vorbild und für Kinder und darf sich so nicht verhalten, das ist natürlich auch eine Schleimspur sondersgleichen, die da hinzulegen.
Ja, das ist George. Die beiden sind halt einfach unterschiedliche Charaktere. Und das ist natürlich nicht nur im wahren Leben super, sondern potenziert natürlich auch bei Netflix super. Und das bringt uns dann wieder Leute in die Formel 1-Fans, die keine Racer sind und die dann erstmal verstehen müssen, das wahre Leben ist nicht so ganz wie Netflix. Nicht so
Dann
ganz. Apropos
erzähle mal.
Netflix, lohnt sich die F1 The Academy über die Mädels mal anzuschauen. Ist ganz nett gemacht.
Dann lass uns noch kurz über das Thema Ferrari reden. Wir haben noch 5 Minuten.
Oh, 5 Minuten Ferrari. Ich
Tränen
werde
bei
reich.
Lewis Hamilton, Tränen bei Lewis Hamilton musste ich lesen.
Oh ja, das schlimmste Rennen seines Lebens. Der Lewis ist ja klasse. Ich liebe das. Weil du kannst ihm wearing his heart on his, heart on his sleeve. Wie sagt man denn im Deutschen? Das Herz auf der Zunge? Keine Ahnung.
Legt dein Herzen auf die Zunge, heißt es auf
Der
Deutsch.
ganze Lewis, ja. Lewis nach einem erfolgreichen Rennen. Lewis nach nicht so erfolgreichen Rennen. Ich gebe mir gleich die Stimme weg. Kommt das so daher?
Ja.
Ja, it really was. Ich will ihn nicht verarschen, um Gottes Willen, aber da ist die Stimme ganz sanft
Er
und leise und man möchte ihn
klingt
am
dann wie ein
liebsten,
80-Jähriger plötzlich, ne?
ja, man möchte ihn knuddeln und schütteln und sagen, Louis, so schlimm war es doch gar nicht. Dann kommen gleich schon wieder natürlich von unseren lieben Freunden aus Großbritannien, ah, tritt Louis jetzt während der Saison zurück? Er musste halt den Charles Leclerc vorbeilassen und er musste kapieren in diesem Rennen, dass Charles Leclerc keine Pappnase ist. Dass der Charles Leclerc ihm auch nicht einfach einen Nummer-1-Status geben wird. Der hat sich da bei Ferrari jahrelang was aufgebaut, der liebe Charles. Und der sieht zwar süß aus und knuddelig, wenn er seine verwuschelten Haare da hat, wenn er aus dem Auto ausstieg und den Helm wegtut und dann so mit seinen Hundeaugen guckt und bei uns im TV-Pen steht und man denkt so, oh, aber der ist ein knallharter Racer, dieser Charles Leclerc. Und da darf sich der Lewis nichts vormachen. Da muss auch der Lewis mental drüber stehen. Und dann schafft er das auch wieder.
Aber er muss sich dann, glaube ich, erst einmal jetzt auch einig werden mit seinem Herrn Ingenieur, weil sie wieder mal aneinander vorbeigeredet haben.
Da kommt im Funk. Was hat er diesmal gefragt? War das diesmal oder war das in, ich weiß es gar nicht mehr. War das diesmal oder war es in Monaco? Seid ihr böse mit mir? Habe
Das
ich was
war
falsch gemacht?
Monaco, als es keine
Das war
Abfahrt gab
Monaco?
in der
Oh!
Auslaufzone. Ja.
Was soll das, ja? Also, ich gucke gerade. Das war kein guter Tag. Die Strategie war gut. Das Team hat einen großartigen Job gemacht. Das ist eigentlich alles. Dann hat meine liebe Kollegin Rachel von Sky UK, die ja doch mit ihm ganz gut kann eigentlich, gesagt, dass sie es wirklich schlimm findet, ihn in einer solchen Stimmung zu erleben. Und dann hat er gesagt, was soll ich dir denn noch sagen? Es war halt ein schwieriger Tag. Ist nicht deine Schuld. Ich habe einfach nichts zu sagen. Ah!
Na, dann wollen wir mal hoffen, dass er nächste Woche mehr zu sagen hat in Montreal. Da wird sich dann ja am Wochenende nach Pfingsten herauskristallisieren, ob der sauber Aufwärtstrend weitergeht, ob McLaren auf dieser ganz besonderen Strecke auf der Insel im St. Lorenz-Strom vorneweg fahren kann, wie üblich. Das Ganze betrachten wir natürlich dann nicht auch. Betrachten wir dann in einem separaten Vorschau-Podcast. Bis dahin gehe ich zunächst einmal am Pfingstsonntag ins Motodrom Halbe Mond nach Norden an die Nordseeküste zum Speedway-Spektakel. Lege euch nochmal die Internetseite bahndienst.com ans Herz und hoffe, wir sehen uns Sonntagnachmittag dort im Motodrom Halbe Mond. Lohnt sich garantiert, dahin zu kommen. Inga Stracke, danke, dass du dabei gewesen bist für uns und Barcelona hautnah verfolgt hast. Wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup mit der Formel 1 Vorschau auf Montreal dann. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis Sonntagnachmittag in Norden oder bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.